die jetzt gerade aktuell dabei sind und zuschauen oder sich das später nochmal anschauen. Ein Gottesdienst immer noch unter Corona-Auflagen. Wir sind immer noch angehalten, die Maske während des Gottesdienstes zu tragen, auch während des Singens noch zu tragen. Wir warten noch auf das Update der Entscheidungen und hoffen dann, das hier wieder umsetzen zu können. Aber heute müssen wir im Gottesdienst bitte noch die Maske aufhaben. Sie haben es schon gehört, wir haben heute die Orgel begleitet von der Blockflöte. Frau Heidi Rabe ist heute da und unterstützt uns musikalisch. Also ein Gottesdienst der besonderen Art heute, wie ja jeder Gottesdienst bei uns ein besonderer Gottesdienst ist. Ich möchte euch mitnehmen in eine Art Spiel. Meine Kinder machen das zu gerne. Die denken sich zwei Begriffe aus. Und dann müssen Sie so schnell wie möglich über Wikipedia von Link zu Link springen, um bei dem zweiten Begriff anzukommen. Von dem ersten Begriff zum zweiten und wer am schnellsten den Weg durch Wikipedia dahin findet, hat gewonnen. So ging mir das in dieser Woche. Mach nochmal das Bild, Thorsten. Peter fragte mich am Mittwoch, Otto, machst du am Sonntag die Begrüßung? Ich sage, ja, was ist denn das Thema? Ein Mann mit Ausstrahlung. Es geht um Moses. Ich frage Peter, erklärst du, warum Moses seinen Beinamen hat? Weil ich immer sofort Bilder vor Augen habe, die Maike und ich bei unserer Pilgertour durch Norwegen hatten. Zeigst du uns mal das erste Bild, was ich dir da auf den PC gelegt habe? So sehen die Altäre in Norwegen aus. Und was man jetzt gerade schwer erkennen kann, aber ich habe gleich noch ein etwas besseres Bild. Links steht Moses mit den Gesetzestafeln und rechts steht Aaron. Alle Kirchen, die wir in Norwegen besuchen konnten, die sind leider nicht alle offen, aber alle hatten immer diesen Altar. Links Moses, rechts Aaron. Und wenn du das nächste Bild zeigst, ein ähnlicher Altar, andere Kirche. Und auf dem dritten Bild bin ich mal an Moses herangezoomt. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen auf dieser etwas dunklen Wand. Ganz schwer. Moses hat zwei Hörner. Kann man hier doch leider sehr schlecht erkennen. Vielleicht auf dem fünften Bild. Überspring mal das nächste und zeig uns das fünfte Bild. Das habe ich dann aus Wikipedia herausgeholt. Da sieht man es ganz deutlich. Moses hat zwei Hörner. Warum? Das hatte mich so fasziniert. Glücklicherweise heute muss man nicht mehr den 24-bändigen Brockhaus aufschlagen. Man kann bei Wikipedia nachlesen und dann gibt es da alle möglichen Erklärungen. Eine lautet, dass das hebräische Wort, das sich mit Keren liest, übersetzt worden ist in der lateinischen Vulgata mit Korunta. Und das heißt gehörnt, statt mit Korunta, der Strahlende. Peter erzählt nachher die Geschichte, wie Moses vom Berg runterkommt und ein Mann mit Ausstrahlung ist. Moses kommt vom Berg runter, in diesem Fall zum zweiten Mal. Er hat die Gesetzestafeln dabei, das Wort Gottes ist in Gebote geschrieben worden. Das war am Mittwoch. Am Donnerstag sitzen wir im Hauskreis und haben diesen Vertikalkurs, den wir zurzeit machen. Mit einigen Interessierten gehen wir so durch verschiedene Themen unseres Glaubens. Am Donnerstag wurde die Frage gestellt, was ist die Bibel für euch? Und als eine Option wurde dort angeboten, naja, die Bibel, das sind diese ganzen Verbote, wo Gott uns alles, was Spaß macht, verbietet und nur sozusagen, nur wer ihm gehorsam ist, den hat er lieb. Moses kommt von dem Berg und hat die Gebote dabei. Am Freitag blätter ich durch ein paar Kommentare beim Spiegel Online und lese, dass unser neuer Gesundheitsminister in der Debatte über Impfpflicht ein Hegel-Zitat verwendet hat. Und zwar lautet dieses Zitat, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeiten. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeiten. Und es hat mich amüsiert zu lesen, dass in dem deutschen Feuilleton, in den Zeitungen mit den ganz kleinen Buchstaben, gab es also eine Welle der Entrüstung. Erstens, das Zitat ist nicht von Hegel, sondern von Friedrich Engels. Und wenn Hegel das gesagt hätte, hätte er was ganz anderes gemeint. Und außerdem und so weiter. Es war toll, so in den Kommentaren zu lesen, wie sich die Leute darüber aufgeregt haben. Ich lese gerne sowas durch. Ich fand das toll. Tatsächlich, kleiner Seitensprung, hat Hegel sich zu einer Impfpflicht geäußert. Und zwar ging es Anfang des 19. Jahrhunderts um die Impfpflicht zur Pocken. Und Hegel hat sehr wohl sich so geäußert, wenn der Mensch von sich selber aus nicht die richtige Einsicht in die Notwendigkeit hat, dann muss der Staat die entsprechenden Regeln schaffen. Es wäre schön, wenn wir Menschen alle aus der eigenen Einsicht heraus das Richtige tun würden. Wenn wir das nicht tun, brauchen wir jemanden, der uns die Regeln gibt. Ihr merkt schon, ja, Moses kommt mit den Gesetzestafeln von den Berg runter. Das Wort Freiheit. Am Samstag lese ich, dass sich Herr Marius Müller-Westernhagen, Musiker, der ein oder andere unter uns, ist in dem Alter, dass wir ihn kennen und schätzen, hat sich geärgert. Sein Lied Freiheit wird nämlich bei den Demos der Querdenker und der Leute, die gegen die Regularien des Staates sind, immer wieder gespielt. Marius Müller-Westernhagen hat sich geärgert und hat sich am Samstag in den Social Medias bei Instagram und Facebook ablichten lassen, wo er gerade seine dritte Impfung bekommt und schreibt nur ein Wort drunter, Freiheit. Ich springe von einem Punkt zum anderen. Ich danke Gott dafür, dass er mich geschaffen hat, so, dass ich aus eigenem Wollen und Willen mich in eine Beziehung zu ihm begeben kann. Er hat uns diese Freiheit gegeben, dass wir in eine Beziehung zu ihm treten. Und er hat uns die Regeln gegeben, damit wir verstehen, was sein Wollen und sein Willen ist, wie eine gesunde, eine gute Beziehung mit ihm stattfindet. Und er hat uns seinen Sohn geschickt, um uns diesen Zugang zu ihm nochmal zu ermöglichen. Das alles von Mittwoch über den Donnerstag, über den Freitag, über den Samstag war für mich eine Kette, die mich heute hierher geführt hat. Und bei uns zu Hause war immer der Satz, wer Ohren hat, der höre. Und so war das heute für mich. Wer Ohren hat, der höre und er sieht den Willen Gottes. Mein Vater mochte auch gern ein Zitat aus dem sogenannten Thomas-Evangelium. Das ist nicht kanonisch, das steht nicht in den Bibeltexten. Dort gibt es einen Satz, hebe den Stein auf und du wirst mich finden. Oder drehe den Stein um und du wirst mich finden. So ging mir das heute auf dem Weg zu diesem Gottesdienst. Und jetzt müssen wir noch ein paar Ansagen machen. Die landeskirchenweite Kollekte wird heute erbeten. Die EKD hat einige Projekte vor, die sie gerne mit unserem Geld noch unterstützen möchte. Da geht es um Projekte, um Freiwillige ins Ausland zu schicken, Partnerorganisationen im Ausland finanziell zu unterstützen. Hier bittet uns die Landeskirche um unsere Unterstützung. Wir aber bitten da vorne in dem Messingtopf um die Unterstützung für unsere Kinder- und Jugendarbeit. Wie immer am Ausgang. Dann müssen wir leider ansagen, dass die Kleidermärkte nicht stattfinden. Am 26. sollte der Kinderkleidermarkt stattfinden, 26.02. Und am 26.03. hätte der Frauenkleidermarkt stattfinden sollen. Beide sind abgesagt. Nicht abgesagt ist der Seniorentag am 16. Februar um 15 Uhr im Gemeindehaus bei der Kirche. Der Herr Jan Kempermann wird sprechen über Humorvolles und Bemerkenswertes. Ein Nachweis 2G ist erforderlich, den Impfnachweis bitte nicht mitbringen und eine Anmeldung im Kirchenbüro wird erbeten. Außerdem ab dem 10. Februar bis Sonntag, den 13. Februar, besteht die Möglichkeit, an dem neuen Gemeindehaus im Eingangsbereich zur Altkleidersammlung beizutragen. Dort können Kleider, Schuhe, Haushaltswäsche und Kinderkleidung abgegeben werden. Wer dort etwas hat, kann das dort in den Eingangsbereich stellen. Und dann gibt es noch etwas, was wir jetzt nicht an die Wand werfen. Wir haben im Gemeindehaus, im neuen Gemeindehaus, Stühle. Und die sind jetzt ersetzt worden durch andere Stühle, die Peter uns organisiert hat. Und diese alten Stühle, die stapeln sich da jetzt. Wer für zu Hause solche Stühle haben möchte, der kann sich dann melden bei Peter oder bei Thomas. Dann kann man sich dort bedienen, bevor wir sie dann sonst wegbringen müssten zum Sperrmüll. Wer also dort etwas hat, Interesse hat, kann sich melden. Ja, dann bleibt noch anzusagen oder mitzuteilen, dass wir uns von einem Gemeindemitglied verabschiedet haben. Frau Irmgard Weirich, geborene Grundmann, ist im Alter von 87 Jahren von uns gegangen und wurde in der letzten Woche beerdigt. Und wir wollen Abschied nehmen. Herr, danke, dass du uns Irmgard Weyrich geschenkt hast. Danke, dass sie ein Leben geführt hat und mit uns gelebt hat. Danke, dass sie uns bereichert hat. Danke, dass sie als wertvolles Mitglied, was du uns geschickt hast, bei uns war. Und sei du jetzt bei den Angehörigen, bei der Familie, wenn sie Abschied genommen haben, und dass sie über die Zeit der Trauer auch Trost bei dir finden. Herr, es ist schwer, immer etwas Tröstendes zu sagen, aber wir wissen, dass du immer bei uns bist, wenn wir dich suchen. Du bist immer bei uns, auch wenn wir dich nicht neben uns spüren. Gib du uns den Trost, den wir in diesem Leben hier brauchen, und die Zuversicht, Herr, dass wir eines Tages bei dir sein werden. Und Herr, sei du heute hier bei uns im Gottesdienst. Wenn wir uns heute auf dein Wort einlassen wollen, öffne du unsere Herzen, öffne unsere Ohren. Danke, dass wir in Gemeinschaft feiern dürfen, auch wenn die Auflagen es manchmal nicht so angenehm machen. Aber danke, dass wir überhaupt deinen Namen verehren dürfen, ohne irgendwelche Nachteile da erleiden zu müssen. Danke.
Amen. Ist gar nicht immer so einfach, habe ich festgestellt, sonntags hierher zu kommen. Kennt ihr auch, ne? Bei mir hat das nur andere Gründe. Aber inzwischen pendelt sich jetzt, glaube ich, alles ein bisschen ein. Letzten Sonntag, als ich dann morgens noch mal in den Keller ging, begrüßten mich 15 cm Wasser. Morgens. Da war der Tag schon mal gerettet. Dann wussten wir, was wir bis abends zu tun haben, nämlich unseren Keller trockenlegen. Und das war eine wirklich böse Plackerei. Der Vorteil war natürlich, man muss dann alles nochmal durch, was ist kaputt und was brauche ich noch. Und ich habe einen ganzen Anhänger voll Sachen weggefahren, wo ich merkte, die müssen raus, die brauche ich auch nicht mehr. Das hatte man irgendwie immer schon mal vor, aber das hat dann, ist auch noch Platz im Keller, ihr kennt das, so viel Platz man hat, es geht ja immer noch und man muss sich ja von nichts trennen. So, da war der Sonntag gerettet. Und gestern Abend, es verändert sich so ein bisschen, nicht nur Sonntagmorgen, sondern gestern Abend kommt unsere Tochter, sag mal, gehört das so, dass die Truhe so warm ist? Nein, das gehört nicht so. Und dann stellen wir fest, dass die Steckdose, wo die angeschlossen ist, irgendwie keinen Strom hat. Ich weiß noch nicht genau, warum. Das ist zum Glück nicht heute Morgen gewesen, sondern gestern Abend. Und dann wird erstmal gekocht, was man noch so 5 Kilo Hackfleisch oder was auch immer und eine halbe Tonne Gemüse oder Obst und so, was man mal für Marmelade, das musste dann innerhalb von wenigen Minuten alles verarbeitet werden. Jetzt ist die Truhe nur noch so voll und wir können wieder Neues obendrauf packen. Manchmal entdeckt man auch Schätze, die man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch hat. Mensch, das ist ein Restbraten von Weihnachten 94 oder so. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Deswegen ist eine Wühltruhe, ne? Also man muss den Kopf über rein, wenn man wirklich Schätze finden will. Wenn man das nicht will, dann bleibt man an der Oberfläche. Ein Mann mit Ausstrahlung. Als unsere Kinder noch klein waren, da haben wir natürlich auch geguckt, wie können wir ihr Kinderzimmer ausstatten, einrichten. Das ist irgendwie was Tolles, wenn Eltern so ein Kinderzimmer einrichten. Das ist ja manchmal ein richtiges Projekt. Früher war das so, die Eltern haben sich was überlegt. Heute ist es vielleicht eher so, dass sie den Dreijährigen ihr Handy an die Hand nehmen und sagen, welche Tapeten möchtest du denn gerne haben? Also wir haben das auch gestaltet und dann gab es so ganz tolle Sachen. Es gab so Sterne, die konnte man so an die Decke kleben und die leuchteten nachts. So fluoreszierend waren die, ne? Die sammeln so tagsüber die Helligkeit. Ihr kennt das auch von Uhren, ne? Wenn man dann mal, ich habe mal so eine alte Uhr, da kann man keine Flughöhe, Tauchtiefe ablesen, auch nicht wie viele Schritte man gelaufen ist. Es ist einfach eine ganz normale Uhr mit normalen Zeigern. Aber was die an Luxus hat, ist, da leuchten auch die Ziffern, das Zifferblatt, wenn es dunkel ist. Gar nicht so schlecht. Wenn man das noch erkennen kann ohne Brille, das ist wieder das nächste Problem. Also die leuchten nachts. Dann hatten die Kinder, wenn das dunkel war, hatten die so einen tollen Sternenhimmel über sich. Und das war schon irgendwie beeindruckend. Man sah das aber nur, wenn es wirklich dunkel war. Wenn es hell war, sah man sie einfach nur so an der Decke, aber fiel nicht so besonders auf. Das heißt, diese Sterne haben Energie gesammelt und man kann das auch physikalisch genau erklären und geben dann diese Energie wieder ab in einer anderen Form und so weiter und so weiter. All das sind so Dinge, die man dann nachlesen kann. Ausstrahlung. Sie hatten Ausstrahlung, weil sie vorher angestrahlt worden sind, wenn man so will. Ich will noch mal kurz zurückschauen. Letztes Mal, also nicht letzte Woche, sondern die Predigt, die ich letztes Mal gehalten habe, da ging es ja darum, dass Mose auf den Berg gegangen ist, hat die 10 Gebote gekriegt und war eine ganze Zeit lang da, ist dann wieder runtergegangen und hat dann festgestellt, er war wahrscheinlich zu lange weg, die haben unten das goldene Kalb dann sich hergestellt und waren da wild am Feiern. Er war natürlich total ärgerlich, hat die Steintafeln zerschmettert, wie es da so heißt, und er war sauer, Gott war sauer, und was nun? Und dann kommt so dieser Punkt, wo er mit Gott nochmal verhandelt, wo Gott sagt, pass mal auf, ich kann sie nicht mehr sehen. Wenn ich nur einen Schritt in ihre Mitte setze, dann haue ich alles kurz und klein. Ich werde aber mich an meinen Vertrag halten, so mit Abraham, so, und die kommen auch ins gelobte Land, aber ohne mich. Also sie kommen hin und dann, ich schicke einen Engel voraus, der macht alles klar, der sorgt dafür, dass die keinen Stress haben mit irgendwelchen Leuten, die da schon wohnen. Und dann können sie da hinkommen. Habe ich versprochen, aber ich komme nicht mit. Und da ist Mose am Verhandeln und sagt dann, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann hat das Ganze keinen Sinn. Irgendwo zu sein, wo du nicht bist. Wir haben ja nicht nur dich und uns, sondern was werden denn die Völker ringsrum denken? Ein Volk, das keinen Gott hat. Und die Erfolge, die sie dann haben, sind irgendwie, aber nicht dem Gott, ihrem Gott zu verdanken. Das wollte Mose nicht. Und nachher ist es so, dass Gott sich auch erweichen lässt und sagt, okay, ich gehe mit. Also, dann geht es los. 10 Gebote 2.0, wie man heute so sagt. Mose geht wieder auf den Berg und die Gebote werden dann nochmal hergestellt. Und auch das dauerte wieder eine ganze Zeit, nochmal wieder so diese ganze Geschichte. Und in dieser Zeit heißt es, aß und trank er nichts. 40 Tage, ob man mit 40 Tagen ohne Flüssigkeit auskommt, ich glaube, das wird schwierig. Da knistert man schon ziemlich beim Gehen, glaube ich, wenn man überhaupt noch gehen kann. Ist ja auch egal, ob es 40 Tage sind oder nur 14 oder so. Mose hat in dieser Zeit gefastet. Warum eigentlich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Komme ich nachher noch zu. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, ich verzichte bewusst auf etwas, das gibt es ja in vielen Religionen auch, um so mich einfach vorzubereiten, Gott zu begegnen. Wer das mal gemacht hat und mal eine Zeit lang auf Essen verzichtet hat, der wird merken, dass sich manches einfach verändert. Also wenn man so richtig vollgefuttert ist, so, dann ist man nicht gerade der leistungsfähigste oder aufnahmefähigste. Also es verändert sich etwas und man kann viele Dinge einfach ganz anders, klarer auch bearbeiten. Vielleicht war es aber auch anders. Es könnte auch sein, dass in dieser Gegenwart Gottes, von der erzählt wird, in der Mose eine ganze Zeit lang war, dass ihm gar nicht nach Essen und Trinken war. Das kennen manche, glaube ich, auch. Wenn du irgendwas so ganz intensiv lebst oder erlebst oder dran bist, da vergisst du alles ringsherum, sogar das Essen und Trinken. Das vergisst du einfach, weil du so gefangen bist und so begeistert bist und so erfüllt bist, dass du das gar nicht so richtig merkst. Das gibt auch heute Menschen, bei denen das ganz schnell so ist, die vergessen dann, wenn sie irgendwas haben, alles um sich herum und sind nur noch auf das eine konzentriert. Vielleicht ist das auch etwas, was dem Mose so passiert ist. So diese Gegenwart Gottes war so wunderbar, dass das andere für ihn einfach gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dass er auf diese Dinge verzichten konnte. Zweites Mal Gebote. Mose kommt wieder runter vom Berg. Und diesmal ist kein goldenes Kalb unten. Interessant ist dann, dass er nach der langen Zeit wiederkommt. Und dann kriegen die Leute erst einmal einen Schreck. Nämlich diese Begegnung mit Gott, so wird es erzählt. Otto hat das ja auch nochmal genau erklärt. Sein Angesicht leuchtete. Also da ist mit ihm was passiert. Und das Interessante ist, er selber hat es gar nicht gemerkt. Sondern die Leute, die ihm begegnen, kriegen erstmal einen Schreck. Und was ist denn das? Sie fürchteten sich. So, da ist irgendwie, so kennen wir Mose nicht. Da ist was anders. Sein Angesicht leuchtet. Und interessant ist, dieses Leuchten, dieses Strahlen, das gibt es nicht nur in dieser Geschichte, sondern das gibt es in anderen Bereichen, auch im Neuen Testament wird davon erzählt. Also einmal zum Beispiel, Gott möge sein Angesicht leuchten lassen über dir. Das ist der aaronitische Segen, den gibt es eigentlich in jedem Gottesdienst. Also Gott lässt sein Angesicht leuchten. Kennt ihr Leute, die ein leuchtendes Angesicht haben, diese Ausstrahlung haben? Es gibt so Menschen, die haben eine Ausstrahlung, von denen sagt man das. Und wenn du fragst, ja, was ist denn das eigentlich? Also die leuchten irgendwie nicht im Dunkeln, wie meine Sterne, die ich an der Decke habe. Da ist etwas, was von innen aus diesen Menschen herauskommt. Und zwar ist das etwas Angenehmes, durchaus Positives. Manchmal wird das auch auf die Augen, er hat leuchtende Augen. Und das andere Gegenteil wäre dann, es verfinstert, sein Blick verfinsterte sich. Die Helligkeit und die Dunkelheit. Und diese Helligkeit ist verstanden als etwas sehr Positives. Also im aaronitischen Segen, also Gott möge sein Angesicht leuchten lassen. Kommt auch in dem Psalm immer wieder vor. Das heißt, er schaut uns freundlich an, mit einem liebevollen Blick, mit Freundlichkeit. Das kennen wir auch. Manchmal Menschen, zu denen ich eine Beziehung habe, und die schauen mich in diesem freundlich, liebevollen Blick an. Du schaffst das schon, gerade dann, wenn man vielleicht diese Unterstützung braucht. Sie können es nicht sagen auf große Entfernung, aber du siehst sie und sagst, oh, das tut gut, dass du mich angeguckt hast und ich konnte etwas merken von deiner Liebe und Freundlichkeit und dass du mir wirklich alles Gute wünschst. Leuchten, die Geschichte von Stephanus, der gesteinigt wird. Da wird auch berichtet, als er gesteinigt wird, dass sein Angesicht leuchtete. Er sah die Herrlichkeit Gottes, der Himmel war für ihn offen und das Angesicht leuchtete. Als er gesteinigt wurde, nicht als er gerade im Lotto gewonnen hatte, als er gesteinigt wurde. Das ist schon ein krasser Gegensatz. Daniel, die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Oder Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 13, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Gottes Herrlichkeit leuchtet. Und da, wo Menschen angeleuchtet werden, da ist es so ähnlich wie mit den Sternen in unserem Kinderzimmer es gewesen ist. Sie leuchten auch, beginnen auch zu leuchten, weil sie etwas empfangen haben, was sie aus sich heraus nicht haben. Ich weiß nicht, habt ihr euch mal gefragt, was hat Mose wohl so lange auf dem Berg gemacht? Also in dieser Geschichte hier in 2. Mose wird sogar erzählt, also er musste nicht mal die Tafeln selber machen. Also wenn man keine Ahnung als Steinmetz hat, dauert das. Aber wenn man 40 Tage, also so lange braucht eigentlich keiner, um so zwei Tafeln herzustellen. Ich glaube nicht mal mit hebräischen Buchstaben dauert das so lange. Und er musste nicht mal machen. Also ist mal eine Frage, ich weiß es auch nicht, was er so gemacht hat. Aber es war eine lange Zeit. Also nicht nur mal schnell hoch und schnell wieder runter. Er war in der Gegenwart Gottes. Und den Menschen war er unheimlich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich mir vorstelle, da war einer ganz alleine, was weiß ich, einen Monat oder nur zwei Wochen oder so, alleine auf dem Berg und kommt dann wieder runter. Was für eine Gestalt würdest du erwarten? Also wenn jemand sowas unternommen hat, würde ich sagen, das ist jemand, der unbedingt vielleicht nochmal sich freut, irgendwo ein Bad zu nehmen, der neue Sachen anziehen möchte, der vielleicht inzwischen auch so ein Bart hat, also nicht rasiert und ich weiß nicht was alles, der ziemlich kaputt ist, den Berg hochzusteigen, runterzusteigen und so. Also jemand, der sagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Das ist schon ein stressiges Ding da, ganz hoch und dann noch die beiden Tafeln runterzuschleppen. Das ist schon ein stressiges Ding. Wenn du so jemanden erwartest und dann kommt einer, wo das Angesicht leuchtet. Das ist irgendwie was völlig anderes. Einmal, dass das sowieso anders ist, aber dass ein Mensch dieses leuchtende Angesicht hat, also eine Ausstrahlung hat und nicht kaputt und abgehärmt, oh, war das hart und so, Leute, meine Güte, mal gut, dass ich das nicht andauernd wieder mache. Sondern er leuchtete und selbst hat das nicht gemerkt. Die Begegnung mit Gottes leuchtenden Angesicht lässt ihn und lässt auch uns leuchten. Also vielleicht nicht so fluoreszierend oder so, wie man das bei Mose vielleicht vermutet, wo das so richtig hell ist. Aber es gibt eine Ausstrahlung, weil nämlich Begegnung mit Gott innen etwas verändert. Und Ausstrahlung ist nicht etwas, was man im Kursus lernen kann. Also 3 Schritte zur Ausstrahlung oder 7 Schritte zur Ausstrahlung. Erfolg garantiert. Und kaufen Sie mein nächstes Buch auch, da gibt es die Fortsetzung zu. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie lernen kann, sondern es hat etwas mit meinem Wesen zu tun. Das ist etwas Echtes, was so aus meinem Herzen, aus meinem Wesen herauskommt. Stephanus hat sicherlich keinen Kursus für Ausstrahlung gemacht. Und wenn man gesteinigt wird, hat man, glaube ich, ganz andere Sorgen normalerweise, als zu sagen, Mensch, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Strahlemann machen hier. Mose hat eine gute Zeit mit Gott. Also vom Göttlichen zum Menschlichen gegenüber. Das ist der nächste Punkt. Gott hat also mit Mose und Mose hat mit Gott eine längere Zeit verbracht, ganz intensiv. Möglichkeiten gibt es heute auch. Man kann auch aussteigen und sagen, ich mache mal 3 Wochen Kloster, bin jetzt nur für mich und nimm diese Zeit einfach mal zur Ruhe zu kommen, Gott zu begegnen. All diese Dinge sind heute auch möglich und vielleicht sogar auch echt wohltuend. Mose ist nicht auf dem Berg geblieben. Wäre eine Option. Wer für Menschen zuständig ist, Verantwortung für Menschen trägt oder vielleicht sogar für viele Menschen trägt und der kommt an einen Punkt, wo er merkt, oh, hier ist das total entspannt. Hier habe ich keinen, der ständig was von mir will, keinen, für den ich was bedenken muss, nichts, was ich überlegen muss groß, wie machen wir dies, wie machen jenes, wo einfach eine wunderbare Atmosphäre, Begegnung mit Gott ist. Ich denke, da liegt schon mal so der Gedanke auf der Hand zu sagen, oh, weißt du was, hier bleibe ich. Das andere, das tue ich mir nicht mehr an. Das ist ja so ein Kontrast dazu. Hier ist das einfach so schön und so wunderbar. Und es tut meiner Seele und es tut meinem Leben, es tut meinem Herzen so gut, dass ich gar nicht wieder weg will. Petrus, Jakobus und Johannes gehen mit Jesus auf den Berg und da ist diese Verklärung, wo dann es ganz hell wird und Mose und Elia erscheinen und sie sehen das so, wie Jesus mit denen ein paar Sachen beredet. Auch das ist so diese besondere Atmosphäre, wo es strahlt. Und dann sagen sie, wir bauen mal Hütten hier für euch. Das heißt, bleib doch noch, bleib noch, lass uns noch ganz viel Zeit hier verbringen. Es ist einfach so wunderbar, es ist so viel Hoffnung drin, etwas, was uns gut tut. Vielleicht haben sie das auch gar nicht genau begriffen, was es eigentlich war, aber gemerkt, hier ist ein Stück Himmel offen. Das ist das, was sie so erleben. Und das möchten sie festhalten. Ganz lange, so lange wie irgend geht. Und wenn es länger sein soll, ist ganz gut, wenn man eine Behausung hat und da nicht Wind und Wetter ausgesetzt ist. Also lass uns drei Hütten bauen. Wird aber nichts. Das ist so ein Stück Begegnung mit Herrlichkeit, die auf die Erde kommt in diesem Punkt, in dieser Zeit. Aber genau wie bei Mose, Gott schickt ihn wieder runter zu seinem Volk, wo es wirklich mühselig ist und wo er es nicht so ganz leicht hat. Und Jesus geht auch mit seinen Jüngern hier wieder runter vom Berg. Und das Erste, was dann erzählt wird, ist, dass sie erstmal mitten in die Krankheit reinkommen. Da ist dann der Besessene, den Jesus dann heilt und befreit. Also diese Zeit mit Gott ist immer irgendwie begrenzt. Und der Weg führt zurück zu den Menschen. So wie bei Mose, wie bei den Jüngern. Und Jesus ist ja diesen Weg grundsätzlich gegangen. So aus dieser totalen Herrlichkeit Gottes auf diese Welt rein. Das hätte er sich nicht antun müssen. Und das ist der Weg, den er den Menschen auch weiß, die mit ihm zusammen sind. Wir haben eine tolle Zeit, wir erleben ganz viel Gutes, aber ihr habt auch noch eine Verantwortung anderen gegenüber. Ihr könnt euch nicht komplett rausziehen und sagen, so, ich und Gott, mehr brauche ich nicht. Es gibt auch noch andere, die etwas von dieser Herrlichkeit erleben möchten. Es ist schön, wenn man in einem Gottesdienst ist und man hat tolle Musik, man hat einen tollen Lobpreis, man hat etwas, was man für seinen Kopf mitnehmen kann und sagen kann, Mensch, da habe ich was verstanden oder ich habe was Neues dazugelernt oder mir ist was Altes wieder deutlich geworden. Das sind so Augenblicke, die uns wohltun, guttun. Augenblicke, wo ich Gott begegnet. Aber Gott sendet uns mit dem Leuchten, das er uns schenkt, zu den Menschen. Unsere Ausstrahlung wird gespeist von der Begegnung mit Gott. Und wisst ihr was? Das ist einfach so, diese Ausstrahlung kann ich jetzt nicht produzieren. Ich kann es noch nicht mal merken, sondern es merken immer die anderen. Oder in der Auseinandersetzung mit anderen. Mit der Begegnung mit anderen. So wie Mose auch. Er hat das gar nicht gemerkt. Und die haben gesagt, Mensch, der ist irgendwie anders. Da strahlt was anderes aus. Und man kann es mal nicht mal begreifen. Freunde von uns, waren so kirchlich engagiert und haben dann irgendwann noch mal eine ganz neue Erfahrung mit Gott gemacht. Und das hat ihr Leben total umgekrempelt. Und die hatten eine große Familie und da waren auch schon, die Kinder waren schon etwas älter, die noch im Haus waren. Und da war diese Veränderung von innen heraus. Und der Vorwurf der Kinder war dann, nicht mal mehr streiten kann man sich mit euch. Da war etwas anders geworden. Sie hatten es selber gar nicht gemerkt. Haben ihren Kindern nicht gesagt, pass mal auf, Leute, ab morgen sind wir nur noch nett. Sie haben natürlich auch ihre Verantwortung als Eltern wahrgenommen. Aber das war etwas, was von den Kindern wieder kam. Da ist so eine Freundlichkeit, eine Geduld und Liebe in ihnen entstanden durch diese Begegnung mit Gott, dass andere das gemerkt haben. Und das ist etwas, was auch geblieben ist. Begegnung mit Gott ist etwas sehr Kostbares. Und jeder von euch weiß wahrscheinlich, das ergibt sich nicht von selbst. Das ergibt sich nicht von selbst. Ich wollte eigentlich, aber nur ist mein Keller abgesoffen. Oder ich wollte eigentlich, aber irgendwie bin ich gar nicht dazu gekommen. Also Begegnung mit Gott als sich auf den Weg zu machen, ein Stück Herrlichkeit zu erleben oder zu erbitten. Herr, begegne du mir. Es ist immer frei. Er kann es tun, wie intensiv und wie er das macht. Aber wir haben sein Versprechen, dass wir nicht allein sind. Sich Zeit zu nehmen für Gebet, für Bibellesen, das sind so Dinge, wo wir auf unserem Berg sein können. Und ich weiß, im normalen Alltag ist eine kurze Zeit komischerweise unendlich schwierig hinzukriegen. Aber da geschieht Veränderung und da entwickelt sich Ausstrahlung. Und ich glaube, gerade in schwierigen Zeiten, wo nicht alles rund läuft, wo ich nicht gerade im Lotto gewonnen habe oder wo alles ganz toll ist, sondern in schwierigen Zeiten merke ich, wie wichtig und wie wertvoll es ist, diese Begegnung zu haben, die mehr ist als ich erkläre dir mal was. Sondern Begegnung mit Gott zu haben, der uns anstrahlt mit seiner Freundlichkeit und Liebe. Und manchmal habe ich das Gefühl so, das saugt man alles ganz auf und sagt, ich habe jetzt alles verbraucht. Für andere ist nichts mehr da. Weil ich selber so viel einfach brauche im Augenblick. Aber auch das ist ja etwas Kostbares, dass ich wieder aufgebaut werde und meinen Tag und vielleicht meine Woche dann auch gut durchstehen kann. Gerade auch in schwierigen Zeiten. Und da erleben wir das viel intensiver. Die Sterne an der Decke im Kinderzimmer, die sieht man am besten, wenn es dunkel ist. Die sind immer da. Aber dann sehe ich sie viel intensiver als sonst. Und dann brauche ich sie vielleicht auch viel intensiver als sonst. Es ist die Ausstrahlung von Menschen in schwierigen Situationen, die so viel Gutes vermitteln kann. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Also mich haben nicht so sehr die Strahlemänner und Strahlefrauen begeistert oder bewegt. Also die immer so rumlaufen, also die so ein Berufslächeln haben, wo ich sage, also weißt du was, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich glaube nicht, dass das so durchgängig echt ist. Mich haben die Leute begeistert, berührt und auch inspiriert, die in schwierigen Situationen eine Ausstrahlung noch hatten, weil sie in einer Art und Weise mit dem, was sie erlebt haben, umgehen, dass ich einfach sagen kann, du hast eine Kraft, bei dir ist etwas in deinem Herzen, in deinem Wesen drin von Gott. Das möchte ich auch haben, weil ich auch schwierige Situationen kenne. Solche Menschen haben mich inspiriert. Die anderen sind mir irgendwie unheimlich, muss ich sagen. Also wo ich sage, also das kann ja nicht sein. Okay, lass sie sein, wie sie wollen. Aber das ist es einfach. Und diese regelmäßigen Zeiten mit Gott, die sind kostbarer, als du denkst. Es ist ein manchmal mühseliger Kampf, weil ich 1000 Termine habe. Und das ist, geht jedem von euch so. Und weil der Kopf so voll ist, geht wahrscheinlich auch jedem von euch so. Und weil Sorgen immer da sind, geht jedem auch so. Aber diese Begegnung, sich hineinzubegeben. Und dann muss man sehen, was kommt. Und Gott beschenkt uns durchaus. Es sind die anderen, an denen ich dann auch mein von Gott empfangenes Leuchten erkenne. Oder wo ich merke, dass mir noch eine ganze Menge davon fehlt. Wenn ich mich treffe mit mir selbst, also ich und Gott, oder ich und du und Gott, da ist es immer relativ einfach. Aber runterzugehen vom Berg, raus aus der Begegnung, hinein zu den Menschen, die durchaus auch ihre Schwierigkeiten mit sich bringen, da zeigt sich einfach ganz deutlich, Mensch Gott, hier brauche ich noch was, brauche ich noch mehr Strahlkraft, die brauche ich noch Veränderung in meinem Inneren. Und das Gute ist, ich muss es nicht produzieren, sondern ich kann es empfangen. Aber so viel Zeit muss dann auch sein. Gottesdienst, eigene Zeiten in der Woche, wo du sagst, da reserviere ich mal 30 Minuten für Gott. Das ist echt nicht schädlich. Es ist wirklich sehr kostbar. Und wer das macht, wird merken, welche tollen Zeiten da so entstehen kann. Und es wäre doch schön, wenn Christen Menschen werden mit Ausstrahlung. Also nicht die Schnacker, die alles besser wissen und die auf alle Fragen eine gute Antwort haben, sondern wo man merkt, die gehen mit ihrem Leben um. Das ist einfach gut. Und sie sind von Gott, von seiner Herrlichkeit angestrahlt und können davon etwas wiedergeben und merken es gar nicht, nur wenn andere ihnen das mal sagen. Wäre toll, wenn wir solche Menschen werden. Amen.